Ja, Herr, das ist wahr, wenn Fried und Freude in unserem Leben erlöschen und Traurigkeit und Angst und Schwermut oder gar Sünde und Verzweiflung uns packen, dann kommst du. Dann greifst du mit starker Hand hinein in unser verworrenes, armes, gequältes Leben und lösest die Knoten und füllst uns mit Licht und Heil und großer Gewissheit und rufst uns zu, wie einst die himmlischen Heerscharen der ärmsten, armseligsten Kaste in Israel, den Hirten: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Lasst diesen wesenhaften Glanz der großen Freude auch in diesen Tagen aufgehen über uns und in unseren Herzen, auf dass wir bewusst und unbewusst verzweifelten Menschen, die in Dunkelheit sitzen und mit Selbstmordgedanken gequält werden, die den Sinn ihres Lebens verloren haben, dass wir ihnen etwas bewusst und unbewusst ausstrahlen und mitteilen und der großen Freude, die in dir, o Gott und Vater, ist, geoffenbart in deinem Sohne. Schenk uns das Geheimnis des Evangeliums, der Freudenbotschaft, nach deinem heiligen Wort, durch deinen heiligen Geist wesenhaft zu begreifen und zu ergreifen, und benütze dazu auch diese Morgenstunde. Segne uns alle, besonders jetzt auch die beiden lieben Berliner Geschwister, die jetzt gekommen sind, eine weite Reise gemacht haben. Segne sie und uns alle nach dem Reichtum deiner Gnade. Und derer, die an uns gedenken, auch die liebe Magdalene Meyer in Mexiko und all die vielen, vielen anderen, segne auch sie und lass etwas von dem Heil, das du uns mitteilen willst, hineinströmen in ihr Leben, die jetzt für uns beten. Du bist wunderbar, und je dunkler die Nacht, je verkrampfter, belasteter und gequälter es zugeht in dieser armen Welt, umso gelöster und froher dürfen wir anbeten in heiliger Freude. Das schenke uns. Darauf warten wir und wissen, du tust mehr, als wir bitten, und Größeres, als wir begreifen. Gelobt, gesegnet, gepriesen und gebenedeit sei dein wunderbarer Name, o Gott und Vater, in Christo Jesu, unserem Herrn und Haupte. Amen.
Amen.
Beginnen mit unserem Thema: die große Freude. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Das ist die ganz einfache, schlichte Evangeliumsbotschaft, die alle Evangelien beherrscht. Evangelium heißt ja frohe Botschaft, Freudenkunde. Früher, als ich noch so ein Stürmer, ein Draufgänger und ein Besserwisser war, da habe ich gesagt, geht uns gar nichts an Weihnachten. Oh, haben wir nichts damit zu tun. Hier haben wir viel mehr und so weiter. Gott hat mich davon geheilt. Und ich darf wissen, es gibt ein Reichsevangelium, und gibt ein äonisches Evangelium, und gibt ein Gemeindeevangelium, und gibt ein Geheimnis des Evangeliums. Es gibt viele frohe Botschaften. Und wenn man dann die griechischen Vorsilben noch kennt, ein Evangelion, ein Euangelion und so weiter, da sieht man auf einmal eine wunderbare Gliederung, die man aber nicht zerreißt, wie kleine Kinder ihre Puppe oder ihre Spielsachen, sondern die man in ihrer Einheit sieht, versteht und die uns froh macht. Das ist ein Prozess der Reife, ein Prozess des Heiligen Geistes. Wenn man mal 43 oder über 43 Jahre im Glauben steht, dann sieht man etwas anders, als wenn man nur 3 oder 13 oder 23 Jahre im Glauben steht. Das ist ganz natürlich. Und ich sage das in tiefer innerer Freude. Das Gemeinsame aller Evangelien ist die große Freude. Und dass natürlich wir in unserer Entwicklung die Stadien durchmachen oder mancher durch gewisse Verhältnisse, sei es durch Erbanlage, sei es durch Erziehung, sei es durch falsche Belehrung, mehr oder weniger lange in irgendeiner Stufe verharrt, bis er hineinsterben darf in die nächste Stufe. Das ist wiederum eine wunderbare göttliche Wahrheit. Aber wer gestern Abend verstanden hat, was es bedeutet, dass Paulus in dem Philemon-Brieflein grüßt von dem Demas und von dem Markus, von denen er vorher sich getrennt hat, die sind seine Mitarbeiter, von denen er grüßt, durch die er segnet. Wer das einmal verstanden hat, der wird milde und freundlich. Der Alter wird milder. Aber es ist was Schönes um einen jugendlichen Stürmer und Dränger. Was Schönes. Ich war auch mal einer. Aber der Alte wird milder. Und das ist das Gottgemäßere. Aber das versteht man nicht. Ein Kind kann die Alten nicht verstehen. Aber die Alten können die Kinder verstehen, wenn sie innerlich jung geblieben sind. Ich sage das nur als Vorausbemerkung, weil ich in meinem Zeugnis über das Gebot, das göttliche Gebot der völligen Freude, euch nicht nur ausgesprochen paulinische Lehrlinien servieren will, sondern weil ich euch in das Wesen Gottes und in die ganze Schrift, in ihrer wunderbaren Synthese, in ihrem Zusammengesetztsein, in ihrem lebensmäßigen Ineinandergreifen ein Zeugnis sagen möchte. Und jeder fasse so viel von dem, als er zu fassen vermag. Ich gehe aus von dem Wort, fürchtet euch nicht, denn in der Welt regiert die Furcht und die Angst. Und je mehr es in der Vorendzeit auf die Endzeit zugeht, umso stärker sind Furcht und Angst, die beherrschenden Momente. Die Welt ist eine Welt der Furcht, eine Welt der Angst. Und aus der heraus begreifen wir auch die Jugend, die ihre heimliche Angst durch Frechheit und Taktlosigkeit, Verbrechen sogar, zu tarnen, zu eliminieren sucht. Begreifen wir, begreift die Jugend. Wenn einer mal 40 Jahre Lehrer war, versteht er ja vielleicht auch ein bisschen was von der Jugend, von der Wesen des jungen Menschen. Und das gilt auch für die geistlich Jungen, gilt das auch. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Fürchtet euch nicht, siehe, das heißt, macht mal die Augen weit auf, ich verkündige euch große Freude. Es gibt nach der Schrift eine große Freude, es gibt auch nach der Schrift eine größere Hoffnung. In den Missionsgebieten, wo ja meistens Englisch gesprochen wird, soweit sie auch von englischen und amerikanischen Missionaren betreut werden, dann gibt es einen wunderbaren Ausdruck, seit Jahrzehnten schon. Und dieser Ausdruck heißt The Larger Hope, das heißt die größere Hoffnung. Und damit, wisst ihr, was damit gemeint ist? Die Allversöhnung. Die Allversöhnung wird genannt The Larger Hope, die größere Hoffnung. Ich könnte euch da wunderbare Erlebnisse erzählen. Wunderbar. Ein bekannter Missionsinspektor, ich möchte nicht sagen, von welcher Mission, ich möchte auch seinen Namen nicht nennen. Er hat mal gesagt, diese Irrlehrer muss bekämpft werden. Und machte dann eine Reise in die Missionsgebiete, die mit seiner Mission zusammenhingen, die ihm unterstellt waren. Und dann sprach er mit den Missionaren. Und als er zurückkam, sagte er, ja, also da ist nichts zu machen. Die Missionare sagten mir, wenn ich die Larger Hope nicht hätte, dann könnte ich nicht hier in meinem gefährdeten Platz aushalten und durchhalten und durchlieben und durchglauben.
the larger hope, die größere Hoffnung.
Und so gibt es auch in der Schrift ein Zeugnis von der völligen und von der vollkommenen Freude. Und wenn man die Schrift genau nimmt, dann lernt man darauf achten, dann lernt man unterscheiden, nicht zerreißen. Das Zerreißen ist das Charakteristikum der Kinder und der Unverständigen. Aber das Unterscheiden, so dass wieder aus der Analyse eine Synthese wird, das heißt, dass aus dem Zergliedern wieder eine Einheit geschaut wird, das ist das Kennzeichen der Väter in Christo. Denn die Väter in Christo kennen den, der von Anfang ist. Vor Grundlegung der Welt schon war. Ich will nun versuchen, euch über dieses Thema, ich habe es so formuliert, das göttliche Gebot der völligen Freude. Ich habe das Wort Gebot gewählt. Das heißt im Griechischen Entole und nicht das Wort Gesetz. Gesetz heißt Nomos. Ich habe Tage und Wochen drauf verwendet, um den Unterschied zwischen Entole und Nomos, zwischen Gesetz und Gebot, nach der Schrift wirklich zu sehen. Nomos ist Norm, Gesetz, Verordnung, klare Linie. Das ist der Nomos. Und das ist eine feine Sache, das müssen wir zum ersten Mal sehen. Das ist gewissermaßen das tragende Baugerüst unseres Glaubens. Und darüber wurden Kriege geführt. Über Taufe und Abendmahl wurde ein 30-jähriger Krieg geführt. Was herauskam, wissen wir. Und dass die Kriegführenden, sagen wir mal, die Schweden und die Kaiserlichen, dass es denen nicht um Taufe und Abendmahl zu tun war, sondern um Rauben, Plündern, Morden, Saufen, Fressen und Huren. Vergewaltigen, darum was denen zu tun. Aber nach außen getarnt ist ein Krieg um die höchsten Güter der Menschheit. Das müssen wir mal sehen, müssen wir mal begreifen. Und deshalb führen wir auch keinen Krieg um Dogmen und Normen, sondern gehen ins Innere hinein, ins Wesenhafte. Ja, ich sagte also, der Nomos, das ist das deutsche Wort, die Norm. Und die bestehen. Aber Entole, En heißt innen drin in der Gleichheit mit, in völliger Einheit und Gleichheit mit Gott, En. Und Telos heißt Ziel. Das ist das Innenziel, das im Herzen Gottes drin ist. Und dieses Wort wird hauptsächlich gebracht von Paulus und von Johannes. Ich habe all die Stellen nachgeschlagen. Ich habe jeden je erlebt, dass Wichtigtuern mir widersprachen in meiner Gegend. Und das auch jüngere, begeisterte Brüder, da sagte ich, lieber Bruder, lies mal alle Stellen über Nomos und Entole, oder es handelt sich auch oft über Leib, Seele und Geist, Seelenschlaf und all diese Dinge, lies mal alle Stellen nach und dann kommst du nach 2 oder 3 Jahren wieder und dann wollen wir wieder drüber sprechen. Aber vorher lasse ich mich auf keinen Streit wieder ein. Brüder, an das kann man da nicht helfen. Ich sehe heute keinen anderen Weg. Meine Zeit ist mir auch zu schade. Meine Kraft zu kostbar. Ich will das, was ich noch habe an Zeit und Kraft, zu positiven Diensten für den Herrn benutzen und nicht mit Streithähnen mich rumbalgen. Mache ich nicht. Ja, also Innenziele. Und je älter man wird, umso mehr lernt man die Innenziele kennen. Die Entole, Innenziel. Was eigentlich Gott im tiefsten Grund vorhat. Ich will euch mal den Unterschied zwischen Norm und Ordnung, die gar nicht angetastet werden, und Innenziel, will ich euch mal an einem Wort klar machen. Ich habe einen solchen, 1. Korinther 5,5, der nämlich mit seiner Stiefmutter im Ehebruch lebte, als Gemeindeglied in Korinth. Teufel über ihm, zum Verderben des Fleisches, dem Satan hingegeben. Das war die Norm, die Ordnung, die Gemeindezucht. Auf dass der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus. Das war das Innenziel. Und der fleischliche Mensch, der seelische Mensch, der sieht nur die Ordnung und die Linien. Und der Geistesmensch, der sieht die letzten und tiefsten Innenziele Gottes. Und wie sich die beiden verhalten, dass sie eine Einheit bilden, dass man die nicht zerreißen darf, das lernt man auch allmählich. Nur ist das mit Worten schwer zu sagen, weil geistliche Wahrheiten nicht die Nachschlage wirken und Konkordanzen. Der alte Knabe da sagt, ja, ja, das war echt ein Ja, ja. Weil geistliche Wahrheiten nicht durch Nachschlagewerke und Konkordanzen und so weiter dargestellt werden können und erfasst werden können und geistgemäß verkündigt werden können, sondern erliebt und erstorben werden. Wir haben nur das an innerem wirklichen Heil und Glück und Vollmacht, was wir erstorben haben. Nun sage ich nicht, also wollen wir aufhören zu studieren und nein, im Gegenteil. Aber wir wollen uns aus den Außenzielen wachstümlich in die Innenziele, ins Wesenhafte hineinführen lassen. Nur wer im Wesenhaften steht, kann wirklich anderen dienen, wird nicht streiten. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, Streit führen. Und so möchte ich etwas sagen vom göttlichen Innenziel der völligen Freude. Ja. Vom göttlichen Innenziel der völligen Freude. Ich bin nicht Herrscher über euren Glauben, schreibt Paulus, sondern Mitarbeiter eurer Freude. Das bedeutet natürlich nicht, dass man alle Ordnungen umschmeißt. Nein, ganz gewiss nicht. Aber man bleibt nicht bei der äußeren Form stehen, sondern stirbt ins Wesen hinein. Nicht steigert sich, sondern stirbt ins Wesen hinein. Und dazu legt Gott in dein und in mein Leben so viel an Spannung, an Enttäuschung, an Demütigungen, an Bankrott, an Zerbruch, an ungestillter Liebesnot, so viel oder so wenig, als wir brauchen und ertragen können. Der eine kann mehr ertragen, der andere kann weniger ertragen. Der eine braucht mehr und der andere braucht weniger. Wenn ein Diamant geschliffen wird, da sind mehr Energien nötig, als wenn ein Ton geformt wird. Und so ist es auch mit dem Menschen. Mancher, der hat einen Nacken wie ein Diamant, lesen wir einmal. Oder wie Eisen, wie Erz. Der braucht stärkere Schläge. Oder wenn in Jesajas 28 Gott davon spricht, dass über das Korn, da rollt beim Ausdrusch das Wagenrad. Aber meinetwegen, der Dill wird mit einem Stab, mit einem kleinen Stab ausgeschlagen. So gibt es Menschen, die werden behandelt, weil sie zart sind, wie Dill. Und andere, da muss eben das Wagenrad drüber. Und das ist wunderbar, steht geschrieben. Das ist wunderbar. Jesajas 28. Das Wort hat mir seit vielen Jahren ungemein geholfen. Aber genug der Einleitungen und Andeutungen. Wir werden im Lauf der Betrachtungen verstehen, auf was ich hinaus will, worauf es ankommt. Und wie Gott jeden individuell behandelt, der einen als seinen Körn, der ausgedroschen werden muss mit dem Dreschflegel. Der Schläger braucht den Dreschflegel. Und der andere, der wird nur mit dem Stäblein geschlagen. Und da löst sich die Frucht. So macht es Gott. Wer ist ein Lehrer wie er? Er ist vollkommen an Weisheit. Er ist wunderbar und führt alles herrlich hinaus. So schließt dieses Kapitel, Jesajas 28. Das göttliche Innenziel der völligen Freude. Gott will uns völlige Freude vermitteln. Und wo von diesem goldenen Klang der völligen Freude nichts ist, da ist es eine pharisäische oder gesetzliche Religion, theoretisches Besserwissen, Rechthaberei. Und davor bewahre uns Gott. Dazu neigt jeder, dazu neige ich auch, von Natur aus, sehr. Aber davon löst uns Gott und führt uns ins Wesenhafte hinein. Aber das kann man nicht machen. Man kann nur sich ihm öffnen und empfängt dann Kräfte und Freuden und Seligkeiten von denen man vorher gar nicht gewusst hat, dass es so etwas gibt. Stimmt's?
Jawohl.
Hermann,
jawohl.
Du alter Knabe.
Junger.
Junger Knabe. Ja. Wie alt bist du? 72.
75.
75, ja. Stimmt das, was ich sage?
Jawohl.
Ja. Das, wenn der sagt, das dauert ja von der anderen Fakultät. Aber vom selben Christus. Meine Lieben, ich habe zunächst einmal meine Themasitzung, das ist ja so das wissenschaftliche Verfahren, aber deshalb mache ich es nicht, weil es wissenschaftlich ist, erst einmal das begründet, das göttliche Innenziel der völligen Freude. Das heißt auf Deutsch, Gott hat im tiefsten Innern bei all seinen Gerüchten und bei all seinen Normen und Dogmen und bei all dem, was er als Statik in seinem Wort bringt, und das sieht zunächst der fleischliche Mensch, der sieht nur die Statik. Ja. Das hat er ein Innenziel. Wozu er? Was meint er, was Gott benutzt, um sein Innenziel zu erreichen? Das Gute oder das Böse?
Beides.
Beides benutzt. Und das Ziel ist völlige Freude oder vollkommene Freude. Ja. Das ist also die Überschrift. Und als Einleitung bringe ich euch jetzt 4 Paulus-Worte. Als Einleitung zu meinem Thema. Ja. Ich schlage zuerst auf Römer 14, 17 und 18. Römer 14, 17 und 18. Da heißt es: Das Reich Gottes. Ja, jetzt müssen wir schon einhalten. Es gibt Leute, die sagen: Reich Gottes, haben wir nichts zu tun. Geht nur das Reich Gottes an. Das ist dummes Zeug. Wir haben sehr wohl mit dem Reich Gottes zu tun. Wir sind nämlich das Zentrum, das Herzstück des Reiches Gottes. Die Gemeinde des Körpers des Christus. Wir sind ja das Herzstück. In der Bibel kommt dieses Wort Basileia tou theou oder Basileia ton uranon. Das heißt entweder das Reich des Gottes oder das Reich der Himmel. Das kommt in einer, ich will jetzt nur mal die Hauptbedeutung nennen, in 2 Bedeutungen vor. Einmal, alles was zu Gott in positiver Bedeutung und im positiven Verhältnis steht, das ist Reich Gottes. Gehören da auch die Engel dazu? Die guten Engel, ja. Und die Bösen auch, das sind die Gefängniswärter. Gehören auch dazu. Und zweitens bedeutet Reich Gottes in seinem engeren eigentlichen Sinn das tausendjährige messianische Reich, das Reich Gottes. Und allerdings, das ist das Ziel Israels, aber auch da können wir sagen, das geht mich nichts an. Wer sagt, das tausendjährige Reich, das nur für Israel ist, das geht mich nichts an. Der kommt mir vor wie ein Mann, der ein Häuschen baut und sagt, die Küche, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das geht mich nichts an. Da herrscht meine Frau. Ich koche ja doch nicht. Das wäre mein schöner Mann. Doch, die Küche. Er selbst wird in der Küche nicht sein Hauptamt haben. Aber er hat auch Interesse, es ist ja für seine Frau. Und so geht uns das, was Israel im tausendjährigen Reich sein und tun wird für die Nationen und all die Gnaden und Wunder und Segnungen und so weiter, die gehen uns auch an. Wir sind ja dabei, wir sind ja der Körper des Christus, wenn wir auch nicht dauernd in Jerusalem dort sind und auf dem Throne sitzen mit unserem Haupt und Herrn, sondern wir haben ja noch kosmische Aufgaben, aber das geht uns doch an. Ihr seht, wie man, ich rede jetzt mal nur von mir, als junger Mensch, tausendjähriges Reich, nix. Gemeinde, jawohl, das sind wir. Ah, wir haben's. Brüder, davor bewahre uns Gott. Er führe uns ins Innere, ins Wesenhafte hinein. Und nun steht hier das Reich Gottes, im weitesten Sinn, ist nicht Essen und Trinken. Also die Speisegesetze und die Gesetze, die kultischen Gesetze und so weiter, da gibt es ja verschiedene Arten von Gesetzen. Das ist nicht Reich Gottes, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Dass man gerecht geworden ist, durch den Glauben, dass man Frieden hat von Gott, unserem Vater, nicht nur Frieden mit Gott, sondern Frieden von Gott, und dass man Freude hat im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes. Wer darin oder die dann steht sogar das begründende Wörtlein, denn wer in diesem dem Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt. Wer also nur noch mit Essen und Trinken sagt, halt, man darf das nicht essen, man darf das nicht trinken, man darf das nicht, man darf das nicht, und nur die Gebote sieht, der ist nicht bewährt bei den Menschen. Da kommt auch ein kleines Menschenherz heran. Ich könnte da allerhand erzählen. Allerhand erzählen. Glaubt ihr, dass der Paulus, nachdem er das Heil der Gnade erfasst hat und die Beschneidung abgelehnt hat, glaubt ihr, dass der dann, nachdem er das erfasst hat, doch mal jemand beschnitten hat? Glaubt ihr das? Bitte? Wen denn? Den Timotheus? Ja, wie kann Paulus sowas machen? So eine Entgleisung? Um der Juden willen. Brüder, früher habe ich das mit einer Handbewegung weggewischt. Heute schaue ich hinein in die Innenziele Gottes. Die auch scheinbare Nachgiebigkeit, scheinbare Entgleisung dazu benutzt, um höhere Potenzen, in diesem Fall die Liebe, wirksam werden zu lassen. Ich will euch mal ein Beispiel geben, damit ihr mich versteht, was ich meine. Ich hatte in Worms von den Jahren 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, hatte ich ein paar Erweckungen in zwei Kreisen. Dann hatte ich einen Bibelkreis für höhere Schüler, weil eine ganze Reihe zum lebendigen Glauben kam. Und dann habe ich in meiner Schule erlebt, dass ich Kinder erfasste, die ja fast erweckt wurden. Ich sage erweckt wurden, ich sage nicht so schnell bekehrt. Ich sage nicht so schnell errettet. Erweckt wurden. Und dass die dann ihren Eltern erzählten. Und dann kommen die Eltern zu mir, hielten mich an auf der Straße. Und sagten, ja Ella, was haben Sie da mit meinem Kind gemacht? Ich sage, ja, warum denn? Aber das ist jetzt auf einmal ganz anders, das hilft mir das Abtrocknen, wollte früher nie abtrocknen. Ist freundlich und hilft mit und es liegt ein Leuchten auf dem Kind. Was haben Sie mit meinem Kind gemacht? Ich habe nichts mit dem gemacht, aber Gott hat sein Herz angerührt. Ach, bitte helfen Sie mir, doch Schwester auszuwerden. Das haben ja Leute gesagt, Eltern. Ja. Also ich habe eine kleine, na sag mal, Erwägung gehabt unter den Schulkindern, Eltern und in verschiedenen Kreisen. Und war, als ich gläubig war, bin ich nach Hause gekommen und das Erste war, ich ließ mich taufen, posttaufen, weil Kindertaufe biblisch unhaltbar ist. Sagen auch die bedeutendsten Professoren der Theologie, dass die Kindertaufe biblisch eigentlich nicht zu verweisen ist. Auch nicht mit dem Wort, dass die Kindlein zu mir kommen. Auch damit nicht. Denn die Kindlein, die hat der Herr geherzt, aber nicht getauft. Naja, also ich habe mich taufen lassen und habe im Laufe meines Lebens eine ganze Reihe von Leuten getauft. Ganze Reihe. In der Nordsee, in der Ostsee, in Flüssen, in Seen und da und dort, in Taufbassin. Und habe jetzt wieder ein, zwei Meldungen laufen, wo Leute bitten, sie wollen also getauft werden. Ich habe das am Anfang ziemlich betont. Und später, da ist mir aufgegangen, ich will nicht gesandt zu taufen, das Evangelium zu verkündigen. Naja, jedenfalls. Also ich stand auf dem Boden der biblischen Großtaufe, wenn es Wassertaufe ist. Es gibt aber noch wesenhaftere Taufen, die Leidenstaufen, die Feuertaufe. Ihr seid alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft. Also es gibt noch mehr Taufen. Ja, habe ich gesagt, eine Taufe. Ja, habe ich gesagt, aber das ist nicht diese Taufe. Naja, davon will ich jetzt nicht reden. Dann, und Gott hat meinen Dienst gesegnet und ich habe Freude gehabt in meiner Schule, ich habe freiwillig Religionsstunden übernommen und habe erleben dürfen, dass Kinder erweckt wurden, dass Eltern erweckt wurden und zum Glauben kamen. Und nun wurde mir mein erstes Kind geboren, 1926. Und es sagte der führende Pfarrer von Worms, ein was war er, Superintendent oder so etwas, Kirchenrat, Doktor, Walter, so hieß er, ja. Sein eigener Sohn kam in meinem BK zum Glauben. Er war nicht gläubig. Er sagte, so, jetzt haben wir den Heller. Jetzt haben wir diesen Sektierer. Jetzt können wir bekommen. Jetzt, der lässt sich ja sein Kind nicht taufen. Das ist ein Fanatiker. Fanatiker. Und wenn er sein Kind nicht taufen lässt, dann haben wir eine Handhabe nach den damals bestehenden Gesetzen, dass ich keinen Religionsunterricht mehr erhalten darf. Dann nehmen wir ihm den Religionsunterricht ab und verbieten ihm jeden religiösen Einfluss, weil er ja nicht getauft, weil er ja die Taufe ablehnt, selber Großtäufer ist. Da haben wir einen Grund und dann nehmen wir ihm den Dienst ab. Nun, da hätte ich sagen können, gut, dann nehmen wir mit dem Dienst ab. Auf den Standpunkt kann man sich stellen. Segnet den Gott. Jawohl, den segnet er. Den segnet er. Aber dann hat mir der Geist Gottes eine ganze Anzahl Dinge aufgeschlossen. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen. Der eine steht und fällt, steht seinem Herrn, der andere fällt seinem Herrn. Der eine hält einen Tag besonders, der andere hält alle Tage gleich. Und da habe ich eine ganze Anzahl. Da habe ich angefangen, ins Innere der Schrift hineinzuschauen. Da habe ich nicht nur Linien gesehen, sondern da habe ich Zusammenhänge gesehen. Und dann habe ich gesehen, wie Paulus um der Juden willen den Timotheus beschnitt, um sein Zeugnis auch für Israel so lang wie möglich aufrecht zu erhalten und so weiter. Da sind mir also Wahrheiten aufgegangen, die kann ich jetzt in 5 Minuten nicht sagen. Da brauchte ich einen besonderen Bibelkurs. Und dann habe ich gesagt, ihr seid schlau, aber ich bin auch schlauer. Darf man das sagen?
Ja.
Darf man sagen, weil ich schlau war, habe ich euch gefangen?
Ja. Ja.
Paulus auch gesagt. Also kurz und gut, in der Nähe von Worms, 30, 40 Kilometer entfernt, wohnte ein junger, gläubiger Pfarrer, ein Bruder. Und zu dem bin ich und sagte, lieber Bruder, ich hätte eine Bitte an Sie. Sind Sie bereit, mein Kind zu segnen? Wenn Sie einige Tropfen Wasser verwenden dabei, habe ich nichts dagegen. Das ist wohl nötig, sonst bekomme ich keinen Taufschein von Ihnen. Aber es handelt sich bei mir, da ich erkenne das ja nicht als Taufe an, denn nach der Schrift, ein paar Tröpfchen Wasser auf die Stirne, dann taufen heißt hineintauchen. Das ist ja was ganz anderes. Aber sehen Sie, man will mir meinen Religionsunterricht abnehmen. Und dann wird mir mein Herz brennen, wenn ich nur rechnen, schreiben, lesen und die Nebenflüsse vom Rhein, von der Donau unterrichten sollte und wie hoch der Popocatépetl und die Tiefe der Titicacasee ist. Wenn ich nur das unterrichten sollte und sollte nichts mehr von Christus sagen dürfen, dann würde mir das Herz verbrennen. Ja. Ja, ihr wisst ja auch nicht, wie hoch der Popocatépetl ist. Das ist ein Berg in Südamerika. Und die Titicacasee, wie tief der ist, wisst ihr ja auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Weißt du es? Ach, das ist keine genaue Antwort. Ich will genau auf den Zentimeter wissen. Ich glaube, wir verstehen uns. Dann sagte ich möchte unbedingt meinen Religionsunterricht behalten. Da traue ich das Beste, was es gibt. Da darf ich vom Christus sagen und darf auf die Herzen der Kinder ansprechen und auf die Kinder zu Kanälen machen in ihre Elternhäuser. Ich habe oft Kindern, ich habe so etwa 40 kleine Erzählungen geschrieben, da draußen stehen auch ein paar. Und die habe ich verschenkt den Kindern. Habe dann Hunderte gekauft, meine eigenen Sachen gekauft und habe sie dann verschenkt und habe gesagt, wer mir durch Handschlag verspricht, dass er zu Hause das Heft erstens für sich liest und dann seinen Angehörigen der Familie vorliest, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Großvater, Schwiegermutter, wer dabei ist, ja. Wenn man das verspricht, bekommt so ein Heft geschenkt. Und wenn er es ausgelesen hat, kann er es behalten, dann kriegt er ein neues Geschenk. Da kamen Kinder von allen möglichen Klassen, besonders so 14-Jährige, 13, 14, 15, 16-Jährige. Herr Heller, können Sie mir nicht so ein Heft geben? So ein Erzählungsheft, guckt euch mal an. Brauchst du ja nicht zu kaufen, ich habe ja nichts davon. Also, da habe ich dann diese Hefte den Kindern gegeben und wer mir versprochen hat, ich lese es vor, bekam eins geschenkt. Da kamen sie in allen Klassen, in Pausen, haben sie, könnte ich auch so ein Heft haben. Ja, kannst du auch nicht. Ja. Muss man es aber versprechen. Muss man die Hand drauf geben, dass es vorliest. Ja. Und so habe ich Tausende von Menschen erreicht. Und jetzt sehe ich oft die Resonanz und sehe, wie Gott das benutzt hat. Und katholische Lehrer und Lehrerinnen, die kamen zu mir katholisch und sagten, Herr Heller, ich habe mich gar nicht vorbereiten können auf meine Religionsstunde. Kennen Sie doch eins von Ihren Heften, wenn ich das den Kindern vorlese, die sind ganz verrückt danach. Ich sagte, doch, da haben Sie, lesen Sie mir das davor. Dann haben die meine Hefte vorgelesen, im katholischen Religionsunterricht. Ja. Darf man das als Lehrer?
Ja.
Darf man das? Nach der Norm nicht! Was geht denn die mich an? Ich lehre doch Christus! Und doch nicht den Gesetzen, den Äußeren. Und so habe ich Hunderte und Abertausende von Kindern und Eltern erreicht. Und nun habe ich gesagt, taufen Sie mein Kind? Jetzt anscheinend kann ich sagen, mein Kind ist getauft. Der Pfarrer so und so, den ich persönlich gut kenne, der mich befreundet bin, der hat es getauft. Und da hat man mir meinen Religionsunterricht nicht nehmen können, man hat halt keinen Grund gehabt. Und ich habe weiterhin bis zu meiner Pensionierung im Jahre 57 habe ich das Evangelium verkündigen können, meinen Kindern und durch die Kinder Eltern und wieder anderen. Und dafür habe ich den Timotheus beschnitten. Habe ich mein Kind taufen lassen. Hat Leute gegeben, die haben gesagt, oh, der Bruder, der ist zurückgefallen, der hat sein Kind taufen lassen. Aber ich immer. Habe ich gedacht, du lächerlicher Guckelhahn, kreisch du und krähe du, solange du willst. Gott sieht das Herz an, die Beweggründe. War das recht, dass ich meine Kinder, meine beiden, später, anderthalb Jahre später, habe ich meine zweite auch taufen lassen. War das recht oder falsch? Da hat man gar keine Antwort zu geben. Für mich war es recht. Wäre ich aber Fabrikant gewesen oder Straßenkehrer, und da wäre es falsch gewesen. Aber als Lehrer, wo ich die Möglichkeit hatte, aus Liebe mit brennendem Herzen das Evangelium zu verkündigen, und das habe ich mich für was kosten lassen. Ich habe durch das Evangelium keine Geschäfte gemacht, nichts verdient. Ich habe mein Vermögen, was ich hatte, zugesetzt. Ha! Aber ich habe Menschen erreicht. Ihr seht, was für den einen Untreue wäre, wenn er die Erkenntnis der biblischen Trostaufe hat und doch zur Taufe zur Praxis der Kindertaufe ginge. Das wäre für den einen Untreue, also für einen Fabrikanten oder einen Straßenkehrer. Aber für mich, der ich die Möglichkeit hatte, führungsmäßig Hunderte und Tausende und Abertausende zu erreichen, für mich war es eine göttliche Klugheit. Macht das Gott auch so, dass er seine festen Gesetze um der Liebe willen variiert und scheinbar wieder auf die untere Stufe zurückgeht? Macht das Gott auch so? Hat das der Herr Jesus auch so gemacht? Ich will euch ein Beispiel geben. Der Herr Jesus, der hat, ehe er den Petrus einsetzte, den Petrus ein theologisches Examen ablegen lassen. Mit drei Fragen. Die erste Frage hieß, hast du mich lieb mit Gottes Liebe? Nach dem Urtext. War die erste Frage. Ja, du weißt es. Ich liebe dich mit Bruderliebe. War das richtig beantwortet?
Doch.
Bitte, Jesus fragt, da ist ein Wort von Agape und in der Antwort steckt ein Wort von Philein. Liebst du mich mit Gottes Liebe, fragt Jesus. Und da sagt er, ja Herr, ich liebe dich mit Bruderliebe. Das war dem Buchstaben nach eine falsche Antwort. Er hat ja nicht gefragt, ob er ihn mit Bruderliebe liebt, sondern mit Gottes Liebe. Also, ja, ich liebe dich. Dann fragt er Jesus zum zweiten Mal, liebst du mich mit Gottes Liebe? Sagt er, ja, du weißt alle Dinge, ich liebe dich mit Bruderliebe. Und dann hätten wir gesagt, du Blödkopf, merkst du denn nicht, was ich dich frage? Und hätten ihn fortgejagt, hätten wir gemacht. Wir, also ich hätte es gemacht, ich schrecklicher Kerl. Martin, verstehst du mich? Was ich für ein schrecklicher Kerl bin. Gut. Jetzt gebt acht, meine Brüder. Und jetzt stellt Jesus die Frage. Und das hat mich innerlich hineingeführt, ein großes Stück weiter. Petrus, liebst du mich? Mit Freundes oder mit Bruderliebe. Jetzt steigt der Jesus von dem Ziel, von der Norm seines theologischen Examens herab in die Sphäre, in der Petrus steht. Liebst du mich mit Bruderliebe? Ich sage, ja, Herr, ich liebe dich. Und dann hat er bestanden und wurde eingesetzt, hüte meine Schafe, hüte meine Lämmer und ist der Vater des Papsttums geworden. Glaubst du das? Der ist katholisch. Mein lieber Hermann. Nicht wahr? Ich bin ein böser Mensch. Ja, gut. Ja. Meine lieben Freunde, habt ihr verstanden, dass es Situationen gibt, wo man von den klaren Normen, für die ich auch einmal geeifert habe, für die ich bereit war, mich erschießen zu lassen, für die ich Opfer gebracht habe, die mich was gekostet haben, an Zeit und Kraft und Geld, dass man von diesen starren Normen hineingeht ins Wesen, das aussehen kann wie Untreue, Und doch, weil es aus der Liebe geboren ist, die größere Treue bedeutet. Versteht ihr das? Ich weiß, dass es die meisten verstehen. Nicht doch. Meine Brüder, warum sage ich das? Weil die völlige Freude aus dem Entolé, aus dem innersten Zenit geboren wird, nicht aus dem Außenzenit. Obwohl nach dem Psalter, nach den Sprüchen, nach dem Dekalog, das heißt den 10 Geboten, schon das äußere Befolgen äußerer Gottesgebote, schon das Freude und Frieden und Segen bringt. Im Befolgen deiner Gebote ist großer Lohn. Das ist wahr. Aber mein Thema heißt ja, das göttliche Innenziehen. Völliger Freude. Er will ja, dass unsere Freude völlig sei. Und dazu opfert Gott sogar das Heiligste sein Gesetz. Hat der Herr Jesus, wenn es sich um eine Liebestat galt, auch ein bestehendes, klares Gesetz gebrochen? Zum Beispiel am Sabbat. Er hat den Sabbat gebrochen, wo es galt, etwas Gutes zu tun. Und die haben gesagt, oh, das ist der hat die göttlichen Normen gebrochen. Das ist der. Haben sie seine Feinde. Wir werden gezedert. Und das wiederholt sich fortwährend in der Kirchengeschichte. In Großkirchen und in den kleinen Kirchen. Bei den Großen und bei den Kleinen. Dieser Prozess. Und da müssen wir auch mal durchgehen. Da müssen wir auch einmal hindurch sterben. Ich bin dran gestorben. Ich bin dran gestorben. Innerlich. Aber ich bin ins Leben gestorben. Ich bin in die völlige Freude gestorben. Ich bin in die Fruchtbarkeit gestorben. Ich würde Hunderte und vielleicht Tausende, Gott weiß es, ich weiß es nicht, zum Herrn führen. Die mir bezeugen, wo ich hinkomme. Ich bin durch dich da und da und da und da zur völligen Freude gekommen und so weiter. Wie viele bezeugen mir das? Es gibt kaum eine Konferenz, wo nicht zwei oder drei mir das bezeugen. Meine Freunde, das sind aber Dinge, die kann man nicht erzwingen und machen, sondern die gilt es zu erleiden, zu erlieben und zu ersterben. Aber das gehörte ja eigentlich zu meiner ersten Einleitung. Ich will ja eben dabei, euch diese vier einleitenden Paulusworte zu nennen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, obwohl das Essen und Trinken in dem Alten Testament eine große Rolle spielt. Und auch in der Gemeinde der Gegenwart gewisse Dinge sind, zum Beispiel Blut, Wein. Es gibt Leute, die sagen, also im Rheinland, da sagen sie, Wein trinken ist Sünde, aber rauchen kann man wie ein Schornstein. Und bei der Schwabe, da sagen sie, oh, so ein Wurst, der schadet nichts, aber rauchen ist Sünde. Wer hat denn recht?
Keiner.
Gehen. Brüder, ich sage das, ihr versteht an diesen Beispielen. Und je mehr einer da drin steht und je tiefer er sieht und je wesenhafter er die inneren Zusammenhänge ergreift, umso gelöster, umso barmherziger und umso warmherziger, umso beglückter, umso liebevoller und umso glücklicher wird er. Das bezeuge ich euch hier. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geiste. Denn, jetzt kommt die Begründung, wer in diesem Gerechtigkeit, Friede und Freude dem Christus dient, ist erstens Gott wohlgefällig und zweitens den Menschen bewährt. Denn die Menschen, die spüren heraus, ob an uns etwas echt und wesenhaft ist oder ob wir nur so ein frommer Wauwau sind. Frommer wichtig, das merken die Menschen. Spüren die. Und das ist so wichtig. Eine zweite Vorbemerkung noch. 2. Korinther 7, Vers 4. 2. Korinther 7, 4. Da heißt es: Groß ist meine Freimütigkeit gegen euch. 2. Korinther 7, Vers 4. 2. Korinther 7, 4. Da heißt es: Groß ist meine Freimütigkeit gegen euch. Das heißt, ihr Korinther, ich habe den Mut, euch alles frei herauszusagen. Nichts zu verheimlichen. Das heißt dieses Wort Paresia, ein wunderbares Wort. Wenn wir jetzt lange Zeit hätten und hier eine Tafel stünde, dann würde ich das Wort mal anschreiben und würde mal erklären, was das heißt. Alles, Pan, Panta, Resis, Rema, frei heraussagen. Das ist Freidigkeit oder Freimütigkeit. Groß ist meine Freimütigkeit gegen euch, ihr Korinther. Also mit euch, also ich hab gar nichts zurückzuhalten, wenn euch alles sagen. Groß ist meine Freimütigkeit gegen euch. Groß mein Rühmen eure. Er hat sich gerühmt mit seinen Korinthern. Und was war das? Eine faule Gesellschaft. Da gab es ihr Lehren. Manche haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Und so weiter. Da gab es sittliche Nöte. Grauenhaft. Das geht aus den Briefen hervor. Ich will die gar nicht aufzählen. Und trotzdem sagt er, groß ist mein Rühmen euer Teil. Der ist stolz drauf. Paulus auf seine Korinther. Mit denen es gab, mit denen gar nicht viel los ist. Eine arme Gesellschaft gewesen. Moralisch ziemlich wankelmütig. Meine Brüder, wenn wir verstehen, dass Christus ein, dass Paulus ein Darsteller Christi ist und dass so wie sich der Paulus der Korinther rühmt, sich der Herr Jesus seiner Gemeinde rühmt, über solche arme Tröpfe, wie sie eben in diesem Raum versammelt sind, dass er freimütig ist und sich ihrer rühmt, dann könnten wir heulen und lachen in einem. Lachen und weinen in einem. Mir ist schon so gegangen. Ich habe schon über Führung Gottes in meinem Leben gelacht und geweint. Geweint, weil ich gar so armer, unwürdiger drauf bin. Und gelacht, weil Gott so unendlich groß und gütig ist. Und so macht es Paulus. Ja, wenn der Herr Jesus auch so eine Gesinnung hätte wie der Paulus. Da könnte was von Paulus lernen, nicht wahr? Oh, das ist ja der in ihm wohnende Christus, der da redet. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Groß ist mein Rühmen, eurethalben. Ich bin mit Trost ganz voll. Das Wort Trost, das heißt eigentlich nach seiner Urbedeutung Luft haben, frei und beglückt atmen können. Das Gegenteil davon, das ist Angina pectoris haben. Das ist das Gegenteil von Trost. Da hat man keine Luft, da kann man nicht frei atmen. Da ist man zusammengeschnürt. Und beim Trost, ich bin mit Trost ganz voll. Ich bin ganz überströmend in der Freude über Episteta im Griechischen, über all unsere Drangsal. Was? Über unsere Drangsal bin ich überströmend in Freude. Na, das ist doch ein Blödsinn. Wie kann man denn über Drangsal, das Wort Drangsal, Thlipsis, das bedeutet eingeengt sein in Verhältnisse unter Bosheit und Dummheit und Verleumdungen von gehässigen Menschen, in schlechte Wohnungen, in Krankheitsnöte, alles das, was uns einengt, das nennt die Schrift Thlipsis. Bitte? Und hier schreibt Paulus, ich bin ganz überströmend, nicht halb überströmend.
Überreich.
Also das Wort heißt Hyperbalein, überschäumend. Bei, ja, nun übersetzt die Elberfelder Übersetzung bei all unserer Drangsal. Hat jemand Knoch da? Soll er mal nachgucken. Ja. Oder wenn jemand ein griechisches Urtext da haben sollte, nein, ist glaube ich niemand da. Gucke mal einen Knoch nach.
Groß ist mein Freimut gegen euch, groß mein Rühmen gegen euch. Ich bin erfüllt als Tatsache mit Zuspruch. Ich ströme über in Freude in aller unserer Dankbarkeit.
Steht jetzt bei dem Wort in ein Zeichen?
Ja, auf A, N, A.
Ja, weiter.
Hochgestellte
A. Was bedeutet das Hochgestellte A? Achtung, was jetzt rauskommt, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht, was rauskommt.
Ja, ja. Auf, über, wohl.
Epi heißt auf oder über.
Epi
heißt auf oder über. Nicht wahr? So, Schriftgelehrter. Und das Wort kann man, darf man, muss man übersetzen. Sowohl, ich bin ganz überströmend bei unserer Drangsal. Es kann auch heißen, auf oder über unserer Drangsal. Und zwar darf man das über kausal nehmen und lokal. Entschuldigen Sie mal, jetzt eine Minute Sprachlehre. Das heißt, ich bin über die Drangsal erhoben und stehe darüber und schreibe über ein Freude. Es kann aber auch sagen, kausal, ursächlich, die Drangsal ist die Ursache, dass ich eine Freude überströme. Beides. Deshalb hat Gott das Gefäß der griechischen und hebräischen Sprache gewählt und nicht der deutschen, englischen oder russischen in seinem Urtext. Brüder, das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Das kann man überhaupt nicht lernen. Das kann man vom Heiligen Geist geoffenbart bekommen. Muss aber damit rechnen, je tiefer und beseligender und höher und beglückender solche Dinge sind, wie gerade dieses Epi, dieses Auf, dieses Über, dass man umso einsamer und geschmähter wird. Und wer nicht bereit ist, den Preis des geschmäht und verfolgt und verleumdet Werdens zu zahlen, wer nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen, ist der Köstlichkeiten, der verborgenen Seligkeiten, die in diesen vom Geiste Gottes vermittelten Kenntnisse liegen, nicht wert. Habt ihr das verstanden? Das kann man nicht in einem Zelt mit 10.000 Menschen sagen. Das sagt auch nicht der Billy Graham seinen Zuhörern. Ich sage nichts gegen Billy Graham. Weit entfernt. Steht mir nicht zu. Obwohl ich in Sitzungen vom Vorstand der Europäer... Weiter. Das war das zweite Wort. Groß ist mein Freimut, meine Freimütigkeit, mein freies Heraussagen gegen euch. Groß mein Rühmen, das Wort Rühmen heißt im Urtext Brüsten. Also es ist etwas gesteigert noch. Mein Brüsten, eure Talben. Ich bin mit Trost ganz voll. Ich bin ganz überströmend in der Freude bei oder in oder über all unsere Drangsal. Jetzt kommen wir schon unserem Thema näher. Kann man sich erstens in der Drangsal freuen und zweitens kann man sich über Bedrängnisse freuen? Kann man das?
Aber ich sag's ja auch, ich hab's vorgelegt. Jetzt habe ich Lust an Schwachheiten, an Nöten.
Ja, 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 sehr gut. Daran habe ich gar nicht gedacht, ja. Brüder, jetzt kommen wir schon näher ans Thema, was Freude ist, was wesenhafte Freude ist. So, jetzt wollen wir mal auf die Uhr gucken. 11.15 Uhr. Könnt ihr noch? Also noch 10 Minuten. Ein drittes Wort, und das führt uns wieder in eine neue Seite des Wesens der Freude hinein. Galater 5, Vers 22. Galater 5, 22. Da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe. Jetzt will ich es mal übersetzen, wie es Ernst Modersohn übersetzt. Der sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und dann kommt eine achtfache Entfaltung der Agape, der Gottesliebe. Und das erste Stück der achtfachen Entfaltung der Gottesliebe heißt Freude. Ja. Also ich lese mal, wie es Ernst Modersohn übersetzt. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Geistesfrucht ist immer Liebe. Wo aber Krach und Streit und Spaltung und 30-jähriger Krieg und so Sachen entstehen. Das ist keine Geistesfrucht. Das ist Frucht von Religionsstreit. Aber wo der Geist Früchte bringt, ist immer Liebe. Geistesfrucht. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Doppelpunkt. Und jetzt kommt die achtfache Entfaltung. Freude, das ist jubelnde Liebe. Friede, das ist ruhende Liebe. Geduld, das ist tragende Liebe. Freundlichkeit, das ist leuchtende Liebe. Gütigkeit, das ist mitteilende Liebe. Treue, das ist ausharrende Liebe. Sanftmut, das ist wehrlose Liebe. Die sich nicht wehrt, die sich wehren könnte. Aber sie wehrt sich nicht. Ich habe manchmal in meinem Lehrerberuf Situationen gehabt, da hätte ich mich wehren können. Ein Kind sagt, hey, das war ungerecht von Ihnen, dass Sie mir diese Note geben. Da hätte ich mich wehren können. Habe ich mich nicht gewehrt. Habe ich gesagt, Herr, du warst ein Lamm, hast geschwiegen. Das will auch so sein. Und da habe ich dann wunderbare Dinge erlebt. Wehrlose Liebe und Keuschheit ist reine, lautere Liebe. Und das ist die achtfache Entfaltung der Liebe. Darf ich es nochmal sagen?
Ja.
Ja? Freude, also die Geistes, Frucht des Geistes ist Agape, Gottesliebe. Im Gegensatz oder als Erhöhung der Freundes- und Bruderliebe und noch größere Erhöhung der Fleischsliebe, des Eros, der sexuellen Liebe. Das ist ja die unterste Stufe, die entartete Stufe. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt, Freude ist jubelnde Liebe. Friede ist ruhende Liebe. Geduld ist tragende Liebe. Freundlichkeit ist leuchtende Liebe. Gütigkeit ist mitteilende Liebe. Weil ich einem anderen was gebe, von meiner Zeit, von meiner Kraft, vom Benzin meines Autos. Kann sein, was es will. Es ist mitteilende Liebe. Es ist Gütigkeit. Sechstens, Treue ist ausharrende Liebe. Siebtens, Sanftmut ist wehrlose Liebe. Achtens, Keuschheit ist reine oder lautere Liebe. Und ich wollte euch an diesem Zusammenhang, ich habe extra diese Muttersohnische Darstellung gewählt zunächst, um euch zu zeigen, dass das die erste Darstellung der Liebe die Freude ist. Nebenbei bemerkt, Gnade, das ist das liebesmäßige, inbrünstige sich herabneigen zu einem anderen, um es aus seinem Dreck zu heben, an sein Herz zu nehmen und es sich gleich zu machen. Das ist Charis. Und dieses Wort Charis ist verwandt mit dem Wort Chara. Und Chara heißt Freude. Gnade ist die Freude, die Gott empfindet, wenn er einen armen Tropf, wie du einer bist, wie ich einer bin, herausholt aus seinen Verklemmungen und Verkrampfungen, aus seiner Dummheit und seinem Pharisäismus und seinem Dreck und seinen Sünden und seinen Ängsten und Anfechtungen und Erbanlagen und Schwermut und allem heraushebt, an sein Herz nimmt und ihn so macht, wie er selber ist. Das ist Charis. Das die Gnade ist die Freude, die Gott empfindet, wenn er so einen elenden Tropf, wie wir alle es sind, heraushebt und sich gleichgestaltet. Das ist Gnade. Als ich das merkte, dann habe ich nicht gewusst, soll ich jetzt laut lachen oder soll ich weinen vor Freude. Habe ich nicht gewusst. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe beides gemacht. Aber es hat niemand gemerkt. Brauche ich niemand zu sehen, geht dir niemand was an. Das ist die eine Deutung. Ich lese, indem ich sage, es gibt noch eine zweite Deutung, die vielleicht aus dem Kontext, aus dem ganzen Zusammenhang, vielleicht die richtigere ist oder auch richtig ist. Nämlich, 3 ist die Zahl des Geistes, 1 ist die Zahl Gottes des Vaters, 2 ist die Zahl des Sohnes, 3 ist die Zahl des Geistes und 3 mal 3 ist die Zahl der Geistesfrucht und 4 ist die Zahl der Schöpfung. Und 4 mal 4, das sind die Frucht, die Wirkungen des natürlich Geschaffenen der Erde. Und wenn nun 9 die Zahl der Geistesfrucht sind, welches müsste dann die Zahl des irdisch Natürlichen sein? 4 mal 4. Was gibt denn 4 mal 4? Weiß das jemand auswendig? Ist kein Mathematiker hier? Und das wollen wir mal gleich nachlesen. Also die Frucht des Geistes ist 9-fach und dann müsste die Frucht, die Werke des Fleisches, müssten dann 16 sein. Wollen wir mal nachprüfen, ob das stimmt. Weil 4 mal 4 16 gibt. Und 4 die Zahl der gefallenen Erde ist. Ich lese Vers 19. Offenbar, also die Geistesfrucht ist verborgen, versteckt, heimlich. Aber die Werke des Fleisches, Geistesfrucht ist Einzahl, aber Werke ist Mehrzahl. Das, was das bedeutet, kann ich jetzt nicht näher ausführen. Ich will nur so viel sagen. Das Prinzipielle steht immer in der Einzahl und die Darstellung und die Entfaltung steht immer in der Mehrzahl. Wenn es also in der Schrift steht, zum Beispiel Mördereien und Hurereien, das steht alles in der Mehrzahl. Aber wenn das Prinzip genannt wird, das steht dann in der Einzahl im Urtext. Das hat mir schon sehr gedient. Und deshalb heißt es nicht die Frucht des Fleisches, sondern die Werke des Fleisches. Das Fleisch hat keine Frucht, sondern hat Werke. Erstens, Hurerei. Oh, das ist aber ein schlimmes Wort. Bei frommen Leuten darf man doch sowas nicht sagen. Die stärkste Macht in der Welt ist der Sexus und der Mammon. Der Welt. Gläubige haben damit gar nichts zu tun, werden nie davon angefochten, weil sie so fromm sind. Keine Ahnung. Also, noch einmal. Offenbar sind die Werke Fleisches. Welche sind? Und jetzt kommt ein sogenannter Lasterkatalog, nennt man das. Erstens Hurerei. Zweitens Unreinigkeit. Drittens Ausschweifung. Viertens Götzendienst. Fünftens Zauberei. Sechstens Feindschaft. Siebtens Hader. Achtens Eifersucht. Neuntens Zorn. Zehntens Zank. Zwölftens nach 10 kommt 11, Verzeihung. 11. Zwietracht, 12. Sekten, Abspaltung, ihr wisst es besser, ihr habt es, ihr nicht. 13. Neid, 14. Totschlag, 15. Trunkenheit, 16. Gelage. Und nun steht unten in der Anmerkung, die Wörter stehen in der Mehrzahl. Aber darauf will ich nicht eingehen. Ungleichen, das heißt, es geht weiter, aber 16 sind genannt mit Namen. Du hast 17. Ja. Also ich habe das in verschiedenen Übersetzungen nachgeguckt. Soweit ich weiß, haben auch die englischen Übersetzungen und die anderen. Ich gucke meistens, wenn ich sowas prüfe, in Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und in Griechisch nach und im Alten Testament im Hebräisch suche ich das da dann festzustellen. Da kann man oft an einer Stelle ein oder zwei Nächte sitzen. Ja. Aber dann hat man aber auch, ich habe auch Werke, ich lache auch Werke nach, dachte ich nicht. Ich habe den Kittel und habe alle möglichen Bücher. Aber was ich habe, ich habe den Heiligen Geist und habe einen großen Heiland und habe die Bibel. Also, so viel ich weiß, ist nach den besten Übersetzungen, sind 16.
Bei Luther ist Ehebruch mit Ehebruch angefangen und dann kommt
Hurerei.
Ja, so auch
hier. Also es ist möglich, dass dann in verschiedenen Handschriften, dass das irgendeinem Abschreiber, dass das dem Abschreiber gleich mit Hurerei, dass das dem zu dick war und da hat er angefangen mit Ehebruch. Solche Sachen gibt es. Und trotzdem, 17 ist die Zahl der geistlichen Vollendung. Habe ich in vielen Zusammenhängen gesehen. Aber macht nichts. Also macht nichts. Früher habe ich daran Anstoß genommen. Das heißt, es hat mir Not bereitet. Bereitet mir heute keine Not mehr? Bereitet mir keine Not mehr? Macht mir gar keine Not. Ja. Das war Galater 5, 22. Geistesfrucht ist Liebe und ihre achtfache Entfaltung hat als erstes Stück die Freude. Die Chara. Ja. Und heute Abend wollen wir denn weitergehen. Heute Abend muss ich natürlich dann etwas so gestalten, wenn mehr Leute kommen, etwas einfacher. Aber wenn wir so unter uns sind, dann können wir auch mal ein paar Bemerkungen machen, die in die Tiefe und in die Feinheiten hineinleuchten. Und dann kann man hier auch ein bisschen persönlicher sprechen. Wir sind ja hier wie eine Familie beisammen.